HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und unter anderem diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Entschädigung für Missbrauchsopfer, das neue Verfahren der katholischen Kirche, ist angelaufen. Künstler hinter Gittern, ein Projekt der Gefangenenseelsorge der Justizvollzugsanstalt in Hünfeld. Und das Sonntagsthema, hier will ich sein, über gute Orte. Im vergangenen Herbst hat die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda beschlossen, Missbrauchsopfern mehr Geld zu zahlen, und zwar bis zu 50.000 Euro. In der Vergangenheit hatten Betroffene von der katholischen Kirche durchschnittlich 5.000 Euro erhalten. Ab dem 1. Januar nun können Betroffene das Geld beantragen. Mit welchen Erwartungen schauen Betroffene auf das Verfahren und was sagen Experten dazu?
Rita Linnig war noch ein kleines Mädchen, als sie missbraucht wurde. Mehrfach. Vom eigenen Onkel, einem katholischen Geistlichen. Rund 60 Jahre liegt das inzwischen zurück. Aber bis heute leidet Rita Linnig unter den Folgen.
Durch den sexuellen Missbrauch bin ich psychisch beschädigt, musste ich starke Medikamente holen. Die haben meine Nieren beschädigt. Mein ganzes Leben war immer nur Kampf gewesen, auch Beziehungen zu Männern, das ging gar nicht. Ich bin dann in eine sehr schwierige Ehe reingeraten. Und ich habe Sozialpädagogik studiert und konnte meinen Beruf gar nicht ausüben.
Deshalb bleibt Rita Linnig heute nur eine staatliche Mini-Rente. Nachdem sich Rita Linnig im Jahr 2011 an das zuständige Bistum Trier gewandt hatte, hat sie Geld bekommen. Die Summe ist vertraulich, nur so viel. Es sind keine 100 Euro für jedes Lebensjahr. Jetzt hofft Rita Linnig auf mehr. Mehr Geld für Missbrauchsopfer, bis zu 50.000 Euro. Schließlich hatte das der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, im Herbst versprochen, als er die neue Regelung vorstellte. Und Betzing versprach noch mehr.
Wichtig ist uns, dass wirklich alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Zugang haben zu einer einheitlichen, unabhängig gesteuerten und transparenten Lösung in diesem Bereich.
Einheitlich, unabhängig und transparent. Damit wirbt Betzing nicht zuletzt um Vertrauen. So würden die Anträge von einer 7-köpfigen Expertenkommission geprüft, deren Mitglieder von der Kirche unabhängig seien. Trotzdem sind viele Betroffene skeptisch. Zum einen, weil Betroffenenvertreter deutlich höhere Geldsummen gefordert hatten. Zum anderen, weil die neue Regelung vielen zu spät kommt. Immerhin sei das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche seit 10 Jahren bekannt. Auch der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert sieht die Kirche in der Pflicht. Fegert hat selbst geforscht zum Thema Missbrauch in der Kirche. Seine Erwartung?
Eine möglichst rasche und professionelle Umsetzung. Also die Verwaltung eines solchen Vorgangs, die kann Vertrauen schaffen oder Leute erneut in Verzweiflung stürzen.
So empfiehlt Fegert zum Beispiel, wer einen Antrag stellt, bekommt eine schriftliche Eingangsbestätigung. Wie lange dann die Prüfung der Fälle dauert, ist derzeit unklar. Das gleiche gilt für die Zahl möglicher Anträge. Das sei nicht absehbar, heißt es seitens der Bischofskonferenz. Offiziell sind rund 3.700 Betroffene in Deutschlands Bistümern aktenkundig. Die Dunkelziffer wird ein Vielfaches höher geschätzt. Rita Linnig will möglichst schnell einen Antrag stellen. Besser gesagt, ihr Sohn Sascha wird das übernehmen. Er vertritt die Interessen seiner Mutter gegenüber der Kirche. Rita Linnig selbst fühlt sich dazu nicht mehr in der Lage. Auch damit dürfte sie kein Einzelfall sein. Bei vielen Betroffenen liegt der Missbrauch Jahrzehnte zurück. Viele sind alt, viele hat der Kampf um Anerkennung ihres Leids zermürbt. Umso klarer formuliert es Rita Linnigs Sohn, Sascha Linnig.
Kein Geld der Welt kann das Leben meiner Mutter nach dem Missbrauch wieder gut machen.
Mehr Geld wäre eine Erleichterung. Immerhin, aber auch nicht mehr.
Entschädigung für Missbrauchsopfer. Das neue Verfahren der katholischen Kirche ist angelaufen. Das waren Informationen von Oliver Günther. Es ist Winter. Diese Jahreszeit ist für Obdachlose, für Wohnungslose und arme Menschen natürlich besonders hart. Seit über 30 Jahren unterstützt die evangelische Stadtkirche St. Katharinen an der Hauptwache in Frankfurt im Winter diese Menschen mit einer speziellen Aktion. Sie bietet tagsüber ein Dach über dem Kopf, kostenlose Essen und Beratungsgespräche in der Kirche an. Das Ganze nennt sich Winteraktion, startet dann morgen. Doch wegen Corona kann die diesjährige Aktion nicht in der Kirche stattfinden. Zu wenig Platz. Deshalb findet die Winteraktion diesmal nebenan in einem leeren Kaufhaus statt.
Karstadt Sport an der Frankfurter Hauptwache ist Geschichte. Die obere Etage des Gebäudes steht leer. Deshalb zieht die evangelische Stadtkirche St. Katharinen dort bis Ende Januar mit ihrer Winteraktion ein. Obdachlose und arme Menschen können dort ausruhen und bekommen ein warmes Essen. Pfarrer Olaf Leverenz.
So schön es ist, wenn es in der Kirche stattfindet, aber wichtiger ist ja, dass wir für Leute, die obdachlos, die arm sind, dass die einen warmen Ort kriegen, was zu essen und Gemeinschaft erleben können.
Vor Corona haben täglich bis zu 300 Menschen das Angebot der Stadtkirche genutzt. Doch wegen der Abstandsregeln können sich diesmal maximal 50 Menschen gleichzeitig in dem großen Raum aufhalten, sagt Pfarrer Leverenz.
Damit das auf jeden Fall großzügig mit den Luftumwälzungsanlagen funktioniert. Aber das heißt natürlich, es gibt eine Fluktuation. Wenn Leute rausgehen, kommen andere nach.
Unten am Eingang wird erstmal Fieber gemessen. Sicherheitspersonal sorgt dafür, dass nicht mehr als 50 Menschen das Gebäude betreten. Dann geht es über ein Treppenhaus nach oben. Dort warten ehrenamtliche Helfer und begleiten die Obdachlosen und Armen an die Tische. Wie im Restaurant, sagt Helferin Julia Eckelhöfer.
Und werden dann von einem unserer Helfer im Tischservice angesprochen, was es zu essen gibt, welches Gericht sie mögen, eine kleine, große Portion, was wir so an Desserts da haben, an Gutzis, die wir von der Tafel bekommen haben.
Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr können Ältere oder Menschen, die zu Hause jemanden pflegen, diesmal nicht als Helfer an der Aktion teilnehmen. Für sie springen hauptsächlich Fans von Eintracht Frankfurt ein. Julia Eckelhöfer, selbst Mitglied der Szene, hat sie angesprochen. Die SGE-Fans seien motiviert.
Natürlich gibt es auch einen großen Zusammenhalt, ein Auge auf die Stadt der Eintracht-Fans. Und da ist man natürlich auch bemüht zu schauen, wo kann man denn auch was machen.
Rund 90 Obdachlose schlafen derzeit in der B-Ebene der Frankfurter U-Bahn-Station Eschenheimer Tor. 150 weitere liegen unter freiem Himmel, in Geschäfts- und Hauseingängen oder in Parkanlagen. Corona macht auch diesen Menschen schwer zu schaffen. Während des Lockdowns sind viel weniger Menschen in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Und so landet weniger Geld im Pappbecher. Pfandflaschen sind auch kaum zu finden, sagt Frankfurt-Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld.
Die Obdachlosen haben ja selber nicht so viele soziale Kontakte wie wir, erkranken dadurch auch weniger an Corona als andere Menschen. Aber die sozialen Kontakte brechen dann dort praktisch gänzlich weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine Möglichkeit wie hier jetzt haben, dass man auch mal länger bleiben kann, dass man ein Beratungsgespräch oder einfach sich mal unterhalten kann.
Stadträtin Daniela Birkenfeld und Pfarrer Olaf Leverenz von der evangelischen Stadtkirche St. Katharinen zur diesjährigen Winteraktion in Frankfurt für Obdachlose und arme Menschen. Morgen geht es los, bis Ende Januar dann täglich, am Nachmittag bis 17 Uhr. Die Infos hat uns Frank Angermund präsentiert. Literaten und Kunstmaler im Gefängnis, da würde man normalerweise ziemlich skeptisch schauen. Aber es gibt es tatsächlich in Hessen. In der Justizvollzugsanstalt Hünfeld im Kreis Fulda haben die Gefängnisseelsorger nun schon das dritte Buch veröffentlicht. 15 Häftlinge haben sich an diesem neuen Buchprojekt beteiligt, und zwar mit eigenen Gedichten, mit eigenen Texten und selbstgemalten Bildern. Born to be Wild, Gott, Geld und Gefängnis. So ist das Buch überschrieben, das aus dieser Aktion entstanden ist.
Ich zeichne jeden Tag. Das holt mir das negative Gedächtnis von dem Gefängnis ein bisschen weg. Und es ist einfach schön, was zu kreieren. Das kommt einfach in meinen Kopf. Das ist ein Stück Freiheit, was sie nie von mir abnehmen können.
Das Buch heißt Born to be Wild, geboren um wild zu sein, nach einem Gedicht, das dem Anti-Apartheids-Aktivisten Nelson Mandela im Gefängnis Kraft und Trost gespendet haben soll. Der katholische Gefängnisseelsorger Mainz Kuzier erklärt:
Ich denke, es ist wichtig, die wilde Seite, die wir allen in uns haben, zu leben, auf eine Art und Weise, die nicht andere Menschen verletzt. Es ist wichtig, uns auszudrücken. Man sieht es bei Kindern, die Liebe zu malen, zu tanzen, zu singen. Das gehört zu uns Menschen. Das kommt aus dem Inneren, aus dem Herzen, aus der Seele. Und das muss nicht zurückgehalten werden. Das muss stimuliert werden, dass das auch hinter Gitter weitergeht.
Die Bilder der Häftlinge zeigen hässliche Fratzen, gefährliche Monster, die Zelle als Pappkarton, aber auch Tränen und Tiere.
Ja, die sitzen vor dem Fenster und dann denkt man auch, ich wünschte, ich war ein Vogel und ich konnte rausfliegen. Wenn ich ein Schachbrett zeichne, dann ist das aus Leidenschaft für das Spiel, aber auch, dass das Leben ein Spiel ist. Und das Spiel hat Regeln Da sind so viele Möglichkeiten und auch mit das Leben.
Betrüger, Gewalttäter und Drogendealer haben Texte und Gedichte verfasst. Das helfe, die Straftat zu verarbeiten, sagt der evangelische Gefängnisseelsorger Andreas Leipold.
Ja, wenn Sie sich die Bilder in unserem Buch anschauen, dann werden Sie sehen, dass da ganz viel verarbeitet wird. Es sind viele Porträts dabei, Gesichter, die auch eher die wilde Seite betonen und sie gewissermaßen auf Papier bannen. Dann habe ich auch die Seite jedenfalls so ein bisschen weggelegt und für mich fixiert. Und ich glaube, das ist der erste Schritt zur Besserung.
Seelsorger Mainz Kuzier hat festgestellt,
es gibt auch Gefangene, die gemerkt haben, ich kann schreiben und die jetzt an Geschichten sitzen und davon träumen, ein Buch zu veröffentlichen und vielleicht davon leben zu können, da müssen sie keine kriminellen Dinge mehr tun.
Das Projekt wirkt auch im Gefängnisalltag nach.
Was das ausgelöst hat, ist, dass die Seelsorge in der JVA Hünfeld und auch in Fulda jetzt viel mehr Buntstifte, Malsache austeilen, Malblöcke. Und ja, dass auch andere Gefangene, die erstmal nicht so bewusst waren, dass man auch im Gefängnis anfangen kann, schöne Bilder zu malen, dass sie jetzt dabei sind.
Künstler hinter Gittern, das Buchprojekt der Gefangenenseelsorge der Justizvollzugsanstalt Hünfeld. In Corona-Zeiten müssen wir lernen, es genau an dem Ort auszuhalten, an dem wir gerade sind. Oder wir haben die besonderen Orte ganz neu wertgeschätzt, die unserer Seele gut tun. Denn tatsächlich haben Orte eine Wirkung auf uns. Orte lassen uns kreativ sein oder strahlen Ruhe und Geborgenheit aus. Über die Wirkung von Orten auf unser Seelenleben möchten wir heute Morgen in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde in HR Info ein bisschen nachdenken. Orte haben unzweifelhaft eine Wirkung auf uns, aber wie und warum und wodurch? Das hat die Historikerin Roberta Rio untersucht. Sie hat ein Buch geschrieben über den sogenannten Topophilia-Effekt. Und meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen.
Der Topophilia-Effekt, das hatte ich noch nie gehört, bevor ich ihr Buch in der Hand hielt. Was bedeutet das denn?
Also Topophilia ist ein griechisches Wort und bedeutet Liebe zu Orten. Und Topophilia-Effekt ist in diesem Fall ein Sammelbegriff für die Wirkungen, die Orte auf uns haben können. Auf unsere Gesundheit, unseren beruflichen Erfolg und sogar auf unsere Beziehungen. Weil vieles, das wir für Schicksal halten, bestimmen in Wirklichkeit die Orte mit, an denen wir wohnen, arbeiten oder Urlaub machen.
Was macht denn einen guten Ort aus?
Es gibt Studien, die zeigen, die Nähe von Bäumen, von Natur und so weiter gut auf unsere Gesundheit, aber auch auf unsere Stimmung wirken. Es ist wichtig, dass wir diesen Orten nicht von der Geschichte stark belastet wurde. Das heißt, Orte, die ehemalige Friedhöfe waren, sind fürs Leben nicht geeignet. Unsere Vorfahren haben solche Orte und solche Grundstücke immer bewusst gewählt und die waren nicht fürs Wohnen geeignet. Deswegen, es ist auch belegbar, dass die Menschen, die dort dann wohnen, Häuser, die dort aufgebaut wurden, also sind nicht gesund. Deswegen ist ganz wichtig zu wissen, welcher war der ursprüngliche Zweck, damit wir auch uns besser orientieren. Das heißt, in diesem Fall ein einmaliger Friedhof ist geeignet für eine Mülldeponie zum Beispiel oder für eine Kompostierungsanlage.
Aber das würde ja heißen, ich muss, wenn ich irgendwo hinziehe, zum Beispiel jetzt mich am besten immer erkundigen, was ist die Geschichte dieses Ortes? Ist das so?
Ah, das ist keine schlechte Idee. Aber das Wichtigste überhaupt ist auf den ersten Eindruck Vertrauen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben diese Fähigkeit. Jede von uns weiß bei der ersten Sekunde, ob diesem Ort gut für mich ist oder nicht. So wie bei der Begegnung mit einem Menschen. Wir spüren sofort, ob da die Chemie passt oder nicht.
Jetzt ist es ja so, Sie beraten ja auch Menschen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, der Topophilia-Effekt, die irgendwo ein Hotel zum Beispiel bauen wollen oder wohin ziehen wollen. Mhm. Wie finden Sie denn die Wirkung von Orten raus? Worauf konzentrieren Sie sich?
Erster Punkt, also ich mache eine erste Begehung und oft mache ich das mit meiner Hündin Lea, so wie in vielen Traditionen. Wir wissen, dass wo ein Hund sich hinlegt, das ist ein guter Ort auch für die Menschen. Und das heißt, ich beobachte immer, ob Lea ruhig ist, ob sie bei der Begehung entspannt ist und so.
Jetzt mal ganz ins Praktische geschaut, wo wir uns aufhalten oder wo wir uns viel aufhalten, ist unsere Wohnung und die eigenen vier Wände, die haben ja auch eine Wirkung auf uns. Also zum Beispiel auch, was das Schlafen angeht. Ist entscheidend, wo mein Bett steht zum Beispiel?
Wir haben auch da keine wissenschaftlichen Belege, aber viele haben sich natürlich auseinandergesetzt mit dem Thema Wasseradern. Am Anfang, als ich das Buch veröffentlicht habe und diese Frage bekommen habe, ich habe immer gesagt, aber wenn wir schlecht schlafen, einmal die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was habe ich letzten Abend gegessen? Erste Frage, ja. Und dann können wir über andere Sachen uns unterhalten. Weil
also manchmal ist es auch ganz banal, sage ich jetzt mal. Und ich habe bei Ihnen gehört, ein großes Plädoyer, sich auf das eigene Gefühl und auf den ersten Eindruck zu verlassen.
Der Geist der Orte, wie Orte auf uns wirken, das hat die Historikerin Roberta Rio untersucht und ihr Buch dazu heißt Der Topophilia-Effekt. Es ist im österreichischen Verlag Edition A erschienen.
HR Info. Himmel und Erde.
Was macht manche Orte für uns eigentlich zu heiligen Orten? Warum haben manche Orte, also manche Gipfel oder auch Höhlen, das Meer oder auch viele Quellen wie etwa die von Lourdes oder auch die großen Kathedralen für uns eine religiöse Ausstrahlung? Warum sind das Orte, die manchmal Gänsehaut erzeugen oder besser gesagt einen heiligen Schauer? Janik Schnitzspahn hat das mit Hilfe des Paderborner Theologen und Psychotherapeuten Eugen Drewermann zu erkunden versucht.
Man könnte psychologisch sagen, alle heiligen Räume sind so viel wie ein Mutterschoß, nachdem wir uns sehen, einem Ort, an dem wir so gesichert sind, wie wenn wir das Licht der Welt noch gar nicht erblickt hätten. Wir möchten eine Sicherheit hinter aller Welt und wir erinnern uns an Bilder vor aller Welt.
Das ist für den Psychoanalytiker und Theologen Eugen Drewermann auch der Grund, warum Quellen, Wasser oder manche Felsspalten besonders oft heilig sind. Für ihn hängt es mit der Evolutionsgeschichte des Lebens auf diesem Planeten zusammen. Das Leben hat im Wasser begonnen, die Natur bildet diese Bedingungen des sogenannten Urmeeres nach, ob im Ei oder im Mutterleib.
Man geht am Strand des Meeres spazieren und hat das Gefühl der Unendlichkeit. Man entdeckt, wie klein man ist im Meer des Lebens, im Strom der Zeit. Es ist wirklich plötzlich die Sehnsucht nach etwas Unendlichem an diesem Uferrand.
Für Drewermann sind wir die erste Spezies, die Fragen an die Welt hat, die nicht nur ums bloße Überleben gehen. Wir können so oft weiterziehen oder fliehen, wie wir wollen. Doch wir wissen, dass wir sterben müssen und es kein Entrinnen gibt. Wir stellen Fragen, die die Welt so nicht beantworten kann. Fragen, die wir an die Religion richten.
Sie nimmt uralte Schutzräume, die in der Realität einmal Zonen der Geborgenheit waren. Dann kann eine Höhle mit Wahl sich verwandeln in eine eiszeitliche, steinzeitliche Kathedrale. Und die heutigen Kathedralen sind im Grunde solche Höhlennachbilder, inwendig sehr dunkel im Ursprung. Zugleich nehmen sie auf die Sehnsucht nach Höhe, während wir uns nach oben sehen wie ein kleines Kind nach den Händen seiner Mutter, wenn wir aufblicken möchten nach etwas, das uns Schutz bietet. Da ist der Himmel. Da ist die endgültige Geborgenheit.
Es sind also nicht nur Stellen am Wasser, die laut Drewermann tief in unserer Seele, in unserer Psyche als heilige Orte verankert sind, sondern auch Orte, die unseren Blick nach oben lenken.
Jemand, der einen Berg besteigt wie den Sinai und denkt dabei an Moses und hat die Wolken ziemlich nah, und der wird, wenn er religiös erzogen wurde, vor dem Hintergrund der Bibel alle möglichen dichten Erfahrungen machen. Aber es sind im Prinzip keine anderen, als die er machen könnte, wenn er still bei sich im Kämmerlein säße und würde nach innen schauen. Es ist auch abergläubisch zu denken, er ist an dieser Bergkette näher den Menschen als an einer anderen. Gott ist nicht in Raum und Zeit dingfest zu machen.
Der Paderborner Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann über die Frage, warum wir manche Orte als heilig erleben und ob an diesen Orten tatsächlich objektiv eine höhere göttliche Präsenz zu vermuten ist. Eugen Drewermann ist da, wie gehört, eher skeptisch. Und jetzt besuchen wir noch einen ganz besonderen Ort in Hessen, der schon bei den Kelten von hoher Bedeutung war und das auch bis heute ist. Denn nach dem Fund einer gut erhaltenen Statue eines Keltenfürsten ist der Platz auch touristisch und durch ein Museum und einen archäologischen Park erschlossen und einen Besuch wert.
Wer auf den Glauberg will, muss eine enge und steile Straße hoch. Dann erscheinen Fürstengrab und Museumsbau. Hier oben angekommen belohnt der Weitblick. Bei klarem Wetter kann man in einer Himmelsrichtung die Frankfurter Skyline und in der anderen die deutlich höheren Berge des Vogelsbergs sehen. Für die Künstlerin Ulrike Obenauer, die in direkter Nähe wohnt, schon lange ein Anlaufpunkt.
Das ist ein wirklich sehr besonderer Ort, Kraftort sagt man. Also ich habe schon immer eine Verbindung. Und als das Haus hier gebaut worden ist, das Gebäude, da war ich ehrlich gesagt skeptisch und neugierig, was man hier für ein Haus hinbauen kann, was den Ort besser macht. Und dann war ich irgendwie ganz beglückt, dass das Museum so aussieht, wie es aussieht. Ich hatte auch so ein Kunstgefühl.
Doch nicht nur der Künstlerin bedeutet dieser Ort viel. Auch für die Kelten war der Glauberg wichtig. Eine, die das bestens weiß, ist Vera Rupp, Museumsdirektorin der Keltenwelt. Sie erklärt, was den Berg für Forschende spannend macht.
Das archäologisch oder wissenschaftlich Interessante am Glauberg ist, dass der Berg, also diese Siedlungsstelle, ein sehr wichtiger Zentralort war. Also eine Art Machtzentrum.
Was die Kelten hierher gebracht hat, ist noch nicht ganz klar. Möglich wären rational wirtschaftliche Gründe. In der Gegend wurden Salz- und Eisenerz gefunden. Es könnte sein, dass direkt am Glauberg Handelsstraßen entlang gelaufen sind. Es gibt aber auch Hinweise auf eine mythische Bedeutung. Den großen Grabhügel umgeben ein Wall und ein Weg. Prozessionsstraße wird der von der Wissenschaft genannt.
Diese sogenannte Prozessionsstraße führt mehrere hundert Meter nach Süden auf eine Stelle am Horizont hin, wo alle 18,6 Jahre die südliche Mondwende zu sehen ist. Und möglicherweise hat das etwas mit einem Kalenderbauwerk zu tun, also mit Himmelsbeobachtung.
Zufall ist das sicherlich nicht. Nur was zuerst da war, der Kalenderort oder die Handelsstraße bzw. die Siedlung, das ist nicht bekannt. Der Glauberg hat noch einige Geheimnisse.
Ein geheimnisvoller Ort in Hessen, nicht zuletzt, weil das Ronneburger Hügelland in der Wetterau nördlich von Frankfurt eine wunderbar liebliche Landschaft darstellt. Und nun noch zu einem Ort, der früher ein Weltzentrum der Christenheit war, Konstantinopel, das sogenannte Ostrom oder auch das Zentrum der orthodoxen Christenheit, heute Istanbul in der Türkei. Obwohl die Stadt durch und durch muslimisch geprägt ist, beherbergt sie aufgrund ihrer Geschichte immer noch das Zentrum der orthodoxen Christenheit, nämlich das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Konstantinopel. Am Dreikönigstag, also am 6. Januar, feierte die griechisch-orthodoxe Kirche mit dem Epiphaniasfest dort auch die Taufe Christi. Am Sitz des Patriarchen in Istanbul war das bisher meistens ein großes Spektakel, zu dem auch viele Gläubige aus Griechenland anreisten. Wer in diesem Jahr allerdings Epiphania mitgefeiert hat, war außer mit einem robusten Glauben auch mit einer ebensolchen Gesundheit gut beraten.
Die ganze Atmosphäre im griechisch-orthodoxen Patriarchat unterscheidet sich nicht von der in anderen Jahren. Es wird auch gesungen, und zwar ohne Maske. Wer Angst vor Aerosolen hat, bleibt lieber draußen. Für die 39-jährige Gabriela wäre das aber nicht in Frage gekommen.
Vor einer Infektion oder davor, krank zu werden, habe ich keine Angst, denn ich weiß, dass Jesus Christus uns schützt. Denn ich bete zu ihm und ich gebe mich ihm hin, mit Leib und Seele. Ich werde an ihn denken, wenn ich ins Wasser springe.
Damit meint Gabriela den Höhepunkt des Epiphania-Festes. Nach einer kurzen Prozession unter Leitung von Patriarch Bartholomäus I. erreichen Priester und Gläubige das Ufer des Goldenen Horns. Gleichzeitig begeben sie sich an eine Schnittstelle von Glauben und Aberglaube. Einem alten Brauchtum zufolge wird ein Kreuz ins Wasser des Meeresarms im europäischen Teil Istanbuls geworfen. Wer hinterher springt und es rausholt, dem widerfährt in diesem Jahr nur Gutes. Gabriela hat deshalb ihren Badeanzug dabei.
Es wäre mir eine große Ehre, das Heilige Kreuz aus dem Wasser zu holen. Ich habe früher auch schon mitgemacht, vergangenes Jahr hier am Patriarchat. Es war bitterkalt.
An diesem 6. Januar misst das Goldene Horn 12 Grad. Zwei Männer in Badehose sind sprungbereit auf einem Steg. Gabriela ist nicht zu sehen, als der 80-jährige Patriarch das Kreuz ins Wasser wirft. Da es sich um ein schwimmfähiges Kreuz handelt, bleibt den beiden Kontrahenten das Tauchen erspart. Angefeuert von den Anwesenden und übertragen vom türkischen Fernsehen, bekommt der 44-jährige Vasili das Kreuz als erster zu fassen.
Ich bin glücklich und stolz, dass ich gewonnen habe und das in einer so schwierigen Phase, die wir gerade durchleben. Schade nur, dass wegen Corona niemand aus dem Ausland teilnehmen konnte und wir nur zu zweit waren.
So der strahlende, aber leicht fröstelnde Sieger. Doch was ist mit Gabriela? Sie wollte nicht mit den Männern vom Steg springen, erzählt sie, sondern aus kürzerer Entfernung vom Ufer aus.
Man hat mir gesagt, das wäre ungerecht gegenüber den anderen Teilnehmern. Ich finde, anders wäre es mir gegenüber ungerecht, denn die Männer schwimmen dreimal so schnell wie ich. Schauen Sie doch mal, wie groß die sind.
Nun ärgert sich Gabriela, dass sie nicht trotzdem einfach reingesprungen ist. Nur zu gerne wäre sie die erste Frau gewesen, die hier das Kreuz aus dem Wasser holt.
Ich werde nächstes Jahr wieder antreten, aber die Männer sind leider stärker. Das macht mich traurig.
Epiphanie in Istanbul, das Tauffest Christi, erfordert auch Kälteresistenz, stellte Christian Butgereit für uns fest. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.